Gott, bin ich damals jung gewesen. Vor mehr als 25 Jahren. Die Inflationszeit war eben vorbei und wir hatten die Rentenmark bekommen und durften wieder raus aus Deutschland. Ins Ausland reisen. Geld hatten wir zwar auch noch keins, als die neuen Scheine gekommen waren, aber es gab Einladungen und einen Studentenaustausch. Als davon etwas am schwarzen Brett meiner Universität angeschlagen war, meldete ich mich und wurde angenommen. Ich sollte nach Ungarn verschickt werden. Ich höre mich noch, wie ich es meinem Vater sagte.
Vater! Vater!
Ja, mein Junge?
Ich soll in den Sommerferien nach Ungarn verschickt werden.
Wie? Wohin?
Ja, nach Ungarn. Dascha, hier ist der Schein. Ich komme zu einem Herrn Dr. Matthias Sich in Hodmezövasahelikutas.
Wie bitte? Wohin?
Ja, bitte da. Lies selber.
Zu einem Arzt kommst du?
Ja.
Du, das ist ja großartig. Vielleicht kann der dir deinen chronischen Bronchialkatarr auskurieren.
Ja, vielleicht.
Dort gibt's ja viel Sonne. Wie du allerdings mit der Sprache durchkommen sollst, das weiß ich auch nicht. Am besten versuchst du es vielleicht mit Französisch, ne?
Vater, weißt du sonst noch was von Ungarn?
Mein Gott, was man eben so weiß. Schweinezüchter gibt es dort, nicht wahr? Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck. Ja, und Zigeuner gibt es natürlich auch. Der Franz Lea ist doch Ungar und...
Ah, ja.
Warte mal, Lenau war doch, glaube ich, auch einer.
Lenau?
Ja, sieh mal in den Klassikern nach. Ja. Dort findest du bestimmt etwas.
Ich las also die Zigeunerballaden von Lenau und seine Schilflieder. Und dabei wurde mir allmählich bange vor meiner eigenen Courage. Es war doch verteufelt weit, dieses Hodmezövasahelikutas. In unserem großen andreischen Handatlas stand es überhaupt nicht drin. Für alle Fälle nahm ich auch noch mal die unregelmäßigen französischen Verben durch.
Mourir, sterben. Je meurs, ich sterbe, tu meurs, du stirbst. Mein Gott, wenn ich dort unten wirklich sterbe, in Hodmezö. Also das Wort lerne ich nie. Und die unregelmäßigen Verben auch nicht. Je meurs, tu meurs.
Ich sagte schon, ich war furchtbar jung nach meinem ersten Semester. Der Abschied von daheim war aufregend. Mutter kam vor lauter Kummer überhaupt nicht mit zum Bahnhof. Und Vater tat sehr forsch.
Also, leb wohl, Andreas.
Leb wohl, Vater.
Und bleib gesund, Junge.
Danke, gleichfalls.
Und mach uns keine Schande da unten, nicht?
Gleichfalls, Vater.
Ja, so durcheinander war ich. Und als ich im Zuge saß, kriegte ich richtig etwas Angst. Wir waren ja durch den Krieg und nachher die Inflation nie richtig rausgekommen aus unserer kleinen mitteldeutschen Stadt. Und jetzt die weite Reise und gleich zwei Grenzen? Der erste ungarische Stationsname tönte mir wie eine Zauberformel aus Tausend und einer Nacht im Ohr. Mir wäre leichter zumute gewesen, hätte ich schon vor meiner Ankunft das gelbe Stationsgebäude von Hodmezövasahelikutas sehen können, den Stationschef, den kleinen dicken Herrn Ratz mit seiner ewig offenstehenden Uniformjacke und meinen guten alten Dr. Matjasic, der mich mit dem Abendzug erwartete.
Was meinen Sie denn? Wird es heute Verspätung geben, Herr Chef?
Noch was, Herr Doktor. Wenn Ihr hoher Gast kommt, ein Deutscher aus Deutschland, so einen haben wir lange nicht hier unten in der Pusta gehabt.
Ja, allerdings nicht mehr.
Also nach Seged kommen ja öfter welche so zu den Mühlen. Aber was soll so ein Herr hier bei uns?
Ein Herr? Ein Student, Ratz. 19 Jahre alt. Schade, dass wir seit dem Krieg keinen Buben mehr haben. Da bleibt dem Gast eigentlich nur ihre Piroschka als Umgang. Wie alt ist die Piroschka jetzt?
Letzthin 17 geworden, Herr Doktor.
Ja, richtig, ja.
Und das wird sie schon vertragen.
Wo steckt denn das Mädel jetzt? Die ist doch sonst bei jedem Zug auf dem Bahnsteig, nicht?
Oben ist sie in der Wohnung.
Ach so, ja.
Sie hat Angst vor ihrem Deutsch.
Angst.
So hatten wir sozusagen beide voreinander Angst. Piroschka und ich. Das heißt, ich wusste ja noch gar nicht, dass es eine Piroschka gab. Dieses schmale, dunkelhaarige Wesen mit den funkelnden, lustigen Augen und der kecken Sechserlocke in die Stirn herein. Wie eine Provinztheater-Carmen sah sie aus. Und als mein Bummelzüglein in der kleinen Pusterstation einlief?
Bajarai Kutar! Bajarai Kutar!
Da stand sie also, sie hat mir es später selbst erzählt, hinter der Gardine der elterlichen Dienstwohnung und äugte gespannt auf mich hinunter. Wenn es in Vashahekutars schon ein Kino gegeben hätte, würde ich sagen, sie erwartete mich wie einen Sensationsfilm. Ich schulterte meinen Rucksack, nahm ein etwas altmodisches Reisekörbchen in die Hand und stolperte auf die beiden einzigen Menschen los, die in der Dämmerung eines lauen Abends auf dem Bahnsteig standen. Der eine in einer Uniform legte die Hand an den Chakku, als sei ich ein reisender Souverän. Und der alte Herr mit dem freundlichen Gesicht musste wohl mein künftiger Gastgeber sein. Mir war etwas leichter zumute. Meinen Begrüßungssatz hatte ich schon vorrätig.
Bonsoir, Monsieur. Excusez, parlez-vous français?
Also bitte, du bist der Grüner, Andreas. Herzlich willkommen. Wenn es dir nichts ausmacht, sprechen wir bitte Deutsch miteinander. Ich kann leider nicht sehr gut Französisch.
Ach, Sie können kein Französisch?
Leider nein.
Ach, Sie können Deutsch. Das ist was anderes.
Aber natürlich können wir doch alle. Hier unser verehrter Stationschef, Herr Ratz, und seine Frau und seine Tochter Piroschka.
Das ist ja wunderbar. Wissen Sie, Herr Doktor, ich hatte schon Angst, dass...
Aber bitte, mein Junge, nicht, Herr Doktor. Ich nenne dich Andreas. Du sollst in deinen 8 Wochen Ferien wie unser Sohn sein. Und mich nennst du Onkel Johann. Und damit du gleich ein bisschen Ungarisch lernst, Janosch Baci. Das heißt eigentlich Johann Onkel. Was bei euch vorn ist, ist bei uns Ungarn hinten. Also, bitte, sag einmal. Janosch.
Janosch. Bazi.
Aber nein, nicht Bazi. Chi, Chi, Bazi.
Janosch Bazi.
So, sehr gut.
Ich war sehr stolz auf meine beiden ersten ungarischen Worte. Allzu viele habe ich auch nicht mehr dazugelernt. Sie waren dort alle immer sehr höflich zu mir und redeten meinetwegen Deutsch. Auch Piroschka. Und wie sie Deutsch sprach. Wenn ich daran zurückdenke, und ich denke oft an Piroschka, sie sprach es etwas singend und machte so entzückende Fehler dabei.
Weißt du, ich hab dir mir so ganz anders vorgestellt.
Nein, nein, mir dich, Piri.
Dir mich?
Nein, nein, mir mich, das heißt natürlich, dir dich.
Oh, siehst du kannst es selbst nicht.
Also, wie hast du mich gedacht?
Wir haben gerade in Schule gehabt, die Germanen. Sie haben wenig Kleider getragen und den Leib, sie hatten so, wie heißt das?
Felle? Bärenfelle?
Ja, ja, sowas, wie man vor Bett legt.
Und jetzt bist du enttäuscht, Piroschka, dass ich nicht sowas anhabe, wie man vor Bett legt?
Nein, Andi, du gefällst mir so... Schon besser. Joi, Zug von Oroshaso kommt herein. Kerem, mach Signal.
Sie sagte Signal. Und ich kann seitdem keine Signale mehr hören, weil es nur noch das lieblichere Signal für mich gibt. Mit dem Zug von Oroshaja war es übrigens so, der kam 14.12 Uhr in Vajari Hökutaj an und brachte ein paar Marktfrauen zurück, die auf den weit verstreuten Höfen der Pusta wohnten. Wie der Betrieb auf der kleinen Station gehandhabt wurde, entsprach wahrscheinlich nicht ganz den Vorschriften der Eisenbahndirektion in Budapest. Es war ein Einmannbetrieb. Seit der Herr Assistent krank geworden und versetzt worden war, musste Herr Ratz zugleich Chef, Fahrkartenverkäufer und Weichensteller spielen. Frau Ratz stempelte die wenige Post, die im Kasten lag, das meiste kam natürlich von Matiasic, und Piroschka half ihren Eltern. Und ich half Piroschka.
Weißt du, Piri, es kommt mir immer vor, als ob ich wieder als Junge mit meiner Eisenbahn spielte. Man zieht da so an einer Kette...
Nicht ziehen, um Gottes Willen! Es macht Signal hinunter für Ausfahrt und Zug, was Abfahrt, halte dann noch einmal.
Was du für eine Macht hast, ein Handgriff und 100 Menschen dürfen einfach nicht aus Vashahekutaj fortreisen.
Vashahekutaj.
Vashahekutaj, also ich lern's nie.
Ah, das ist aber noch gar nichts mit Handgriff. In der Nacht fährt das große Schnellzug von Arad durch, was aber nur in Oroshase haltet. Das fährt direkt bis Budapest. Mit Schlafwagen und Essenwagen. Da habe ich auch schon Signal stellen dürfen. Aber natürlich nur, wenn Vater dabei gewesen ist.
Beim Mittagszug brauchte er wirklich nicht dabei zu sein. Es war der einzige Zug auf dem einzigen Gleis. Der Herr Stationsvorsteher konnte also ruhig sein Schläfchen halten und die Frau Ratz machte derweil in der Küche ihren Aufwasch. Es war eine herrliche Stunde für uns. Hinter den Schienen dehnte sich die weite Ebene mit den Maisfeldern, in denen es vor Hitze und Reife knackte. Große Sonnenblumen blühten den Feldrand entlang. Nur zwei, drei weiße Gehöfte sah man in der glutflimmernden Ferne von hohen Akazien umstanden. Und um 14.12 Uhr das Signal.
Kerem Andi, mach Signal.
Ich machte Signal. Tag für Tag. Und es verging Woche um Woche. Ich fand Piroschka immer entzückender und hatte mich längst so unsterblich in sie verliebt, wie man sich nur mit 19 Jahren verlieben kann. Heutzutage ist so ein Fall wahrscheinlich viel unkomplizierter als damals. Ich sagte schon, ich war aus einer kleinen Stadt, behütetes einziges Kind, ein bisschen weltfremd und sehr gehemmt. Kurzum, ich wagte es nicht, aus meiner Liebe irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Nicht einmal in jener zauberhaften Nacht, als auf dem Hof von Dr. Matiasic der Mais gerebelt wurde.
Sag mal, Janosch Spazi, was heißt das Maisrebeln?
Siehst du, da auf dem Hof liegt ein Berg Maiskolben. Davon müssen die Blätter heruntergeschält werden. Das ist viel Arbeit. Darum kommen die jungen Leute aus der ganzen Umgebung zusammen und helfen dem Nachbarn.
Ihr habt da auch Weinkrüge stehen.
Ja, und gegessen wird natürlich auch. Und damit die Zeit vergeht, singen die jungen Leute bei der Arbeit und der Hirt, der Miklosch, bringt seine Flöte mit.
Und das geht dann die ganze Nacht durch?
Die ganze Nacht. Mitten in dem Maisberg wird ein Windlicht aufgestellt.
Und Piroschka ist auch dabei?
Natürlich, als Kind vom Nachbarstationschef. Ihr beide könntet zusammen im Pferdestall die Kolben aufschichten.
Ich glaube, es war eine besondere Rücksichtnahme von meinem guten alten Doktor, dass er uns zusammen ganz allein in den Pferdestall beorderte. Übrigens konnte er sich damals schon längst kein Pferd mehr halten. Sie machten ja nach dem Krieg dort auch schwere Zeiten durch. Dafür wurde jetzt eben der Mais im Stall geschichtet. Das war keine anstrengende Beschäftigung. Und wir hatten in dieser schönen langen Nacht sehr viel Zeit für uns. Ich sehe noch Piroschka in einer Futterraufe sitzen und ihre bloßen braunen Beine durch die Holzstäbe stecken. Und dazu draußen immer die alten Lieder. Schwermütig und wild. Und ab und zu die Hirtenflöte von Miklosch.
Ist das herrlich, Piri?
Ja. Schön ist es, Andi.
Kennst du den Text von dem Lied?
Na ja, er ist ganz blöde. In Deutschland gibt es auch solche Lieder?
Ja. Wir haben sogar sehr viele Volkslieder.
Oh, sing mir doch vor. Oh, bitte.
Ich kann nicht singen.
Oh, sing trotzdem. Für mich, Andi. Ja.
Ich will's versuchen, Peri. Aber die singen doch draußen.
Oh, macht nichts.
Horch, was kommt von draußen rein? Hollai, hollao. Wird wohl mein feins Liebchen sein, hollaiaho. Geht vorbei und schaut nicht rein, hollai, hollaho. Wird's wohl nicht gewesen sein, hollaiaho. Ja.
Oh, schön ist das. Ist das ein Jodeler?
Was?
Das Holalilalo, ob das gejodelt ist.
Als ich endlich begriff, dass sie von einem Jodler sprach, habe ich ein bisschen zu renommieren angefangen. Ich habe gesagt, es sei natürlich ein Jodler. Und aus dem sanften Mittelgebirge daheim habe ich sowas wie die Gletscher der Schweizer Alpen aus dem Wilhelm Tell gemacht. Piroschka war hell begeistert davon und sie hat noch was gefragt.
Bitte schön, sag, was ist Feins Liebchen?
Feins Liebchen, Piri, heißt Feins Liebchen. Das sind zwei zusammengezogene Worte. Feines und Liebchen.
Wenn ich zurückdenke, ich habe sie wahrhaftig verbessert und habe ihr etwas philologisch erklärt. Erklärt in dieser Nacht mit Grillengezirp und Hirtenflöte und Wein und Liedern. So dumm war ich mit meinen 19 Jahren. Manchmal war ich ja nahe dran, statt der Maiskolben sie in meine Arme zu nehmen. Natürlich hat sie auch darauf gewartet. Ich habe es bloß nicht begriffen. Ich. Alle Stichworte habe ich verpasst, die sie mir gegeben hat.
Das ist ein Lied von Sternen.
Bei uns gibt's davon auch viele Lieder. Und vom Mond.
In Ungarn, wir sagen, die Sterne von Straßenmilch?
Milchstraße heißt das, Piri.
Also von Milchstraße. Das ist alles Staub von Pferden von König Arpad, was hat Ungarn in alter Zeit begründet.
Die Sterne als Staub, der von Pferdehufen aufsprüht, das ist ein schöner Gedanke. Sag, unter welchem Stern bist du eigentlich geboren?
Wieso unter Stern geboren? Ich bin zu Hause geboren im Bahnhof.
Sie kannte die Sternzeichen nicht, die hübsche Piroschka, und wusste nichts von Astrologie. Ich hab ihr alles erklärt. Wieder erklärt. Und hab wieder mein Stichwort verpasst.
Sag, Andi, was ist dein Gestirn?
Ich bin im September geboren, im Zeichen der Jungfrau.
Oh, gibt dein Gestirn Jungfrau? Jungfrau. Das ist doch so Fräulein.
Ja, ungefähr. Das heißt, eigentlich bedeutet Jungfrau, ja, wie soll man das sagen? Jungfrau, das ist eben, das bist du, Piri.
Aber das ist lieb, dass man dir unter meinen Gestirn geboren hat, Andi.
Also bitte, so weit war es schon. Und ich, Esel, hab dann wieder von was anderem gesprochen. Und Stunde um Stunde ist vorübergegangen. Wir vergaßen, uns zu vergessen. Zuletzt kam ein mattes, graues Morgenlicht in den Stall herein. Draußen sind sie müde geworden und haben nicht mehr gesungen. Und Piri hat zu gähnen angefangen. Ich kann es ihr heute wirklich nicht verdenken. Aber damals habe ich sie gefragt.
Es war doch eine herrliche Nacht. Was, Piri?
Und sie hat die Augen zugemacht, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, sich ein bisschen zurückgelegt und gesagt.
Ach ja, es war ganz schön herrlich.
Und ich habe sie auch jetzt nicht geküsst. Jetzt nicht und in den nächsten Tagen nicht. Die Wochen, die Tage, die Stunden begannen zu rasen, je mehr die Ferien ihrem Ende entgegengingen. Im September gab es schon sehr kühle Windtage. Wir hörten es um 14.12 Uhr Bim-Bam machen und sahen den Zug mit den Marktfrauen aus Orosz-Hasa. Wir waren gute Freunde geworden. Mir hatte sie ein paar ungarische Wörter beigebracht und sie selbst sprach ein bisschen besser Deutsch als vorher. Das war alles. Und es wäre auch alles geblieben, wenn sie nicht... Das war schon eine tolle Geschichte. So oft ich an Piroschka denke. Und ich denke sehr oft an sie. dann ist es immer wieder diese Geschichte, dieser denkwürdigen Nacht. Der Nacht, in der ich... ich will nichts vorwegnehmen. Ich will nur sagen, was Vater Ratz mir geraten hatte.
Wenn Sie nach Deutschland zurückfahren, Herr Student, fahren am besten mit Schnellzug nach Budapest.
Der hält doch hier nicht.
Ja, haltet aber in Oroshaza. Sie fahren einfach mit Abendzug nach Oroshaza und dort haben nachts um 10 Uhr Anschluss. Und im Best ist wieder Anschluss nach Wien.
Dann muss ich doch noch mal hier durch Kutasch fahren.
Ja, natürlich fahren hier vorbei. Können noch einmal zu uns winken, Herr Student, bitte.
Das war natürlich ein vernünftiger Vorschlag vom Herrn Stationsvorsteher und ich habe ihn auch befolgt. Lasst mich nicht sagen, wie schwer mir der Abschied wurde. Vom guten, gastfreundlichen Doktor und seiner Frau, von Herrn und Frau Ratz, von Piroschka. Das Rattern des D-Zugs in jener Herbstnacht wurde mir zur Melodie ihres Namens.
Piroschka, 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 Piroschka.
Und dann habe ich noch einen anderen, schrecklicheren Text unterlegt. Es ist ja nur eine kurze Fahrt von Oroshaza bis Kutasch. Aber was ist dabei nicht alles durch meinen unruhigen Schädel gegangen? Die Musik aus der Nacht, als wir den Mais rebelten und ich Holla hi Holla ho gesungen habe. Ich hörte wieder ihre süße Stimme von damals.
Unter welchen Sternen bist du geboren, Andi?
Und mich dazu, den unerträglichen Schulmeister.
Schülerin Ratz. Ich gehöre dem Sternbilde der Jungfrau an. Wissen Sie noch immer nicht, was eine Jungfrau ist?
Nein, Andi, nein, Andi, nein, Andi, nein, Andi, nein, Andi, nein.
Ich musste darüber wohl ein wenig eingeschlafen sein, als das schrille Pfeifen der Lokomotive mich aufschreckte. Wo waren wir denn? Der Zug verlangsamte seine Fahrt. Nun war ich gewiss durch Kutasch gefahren und hatte nicht einmal hinausgesehen. Zum letzten Mal. Da noch einmal ein schrilles Pfeifen. Und mit einem heftigen Ruck stand der Budapester Schnellzug irgendwo in der Puste. Ich schaute aus dem Fenster.
Das ist doch nicht möglich. Das ist ja Wascha Helkutasch. Seit wann hält hier der Schnellzug? Das rote Licht. Er hat keine Durchfahrt. Da läuft ja jemand. Piroschka! Piroschka!
Sie machte mir gleich ein Zeichen, dass ich schweigen solle. Ich sah sie um den Zug herumrennen. Er bestand nur aus 3 Wagen. Ich lief ans Ende des Ganges, riss die Tür auf. Da stand sie schon, keuchend.
Piroschka, was ist?
Andi, ich musste dich noch einmal sehen.
Ach, nun konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich musste sie heraufziehen, sie küssen. Die Lokomotive mahnte ungeduldig. Und ich weiß nicht, ob Piroschka das gewollt hat. Plötzlich zog sie mich hinunter. Auf einmal waren wir beide drunten auf dem Schotter. Und sie zog mich auch noch die hohe Böschung hinab. Es geschah alles in Sekunden.
Mein Koffer, mein Rucksack, Piri.
Ach, fahrt alles ohne dich nach Budapest voraus.
Und wirklich, mit mächtigem Fauchen und Prusten, zog die große Lokomotive wieder an. Das rote Licht, der letzte Wagen. Die Funken aus der Lokomotive, vorbei.
Jetzt telefoniert Vater schon nach Szeged und lasst mich suchen.
Was hast du da nur gemacht?
Ach, Signal anders gestellt, ganz einfach. Vater hatte schon grün gemacht und wartet draußen mit seinem Stab da. Da bin ich hin und hab Signal heimlich rot umgestellt.
Meine deutsche Untertanengewissenhaftigkeit wollte zunächst noch keine Ruhe geben.
Aber Piroschka, das ist doch Transportgefährdung oder sowas ähnliches. Was wird dir dein Vater tun?
Aber lass doch. Das ist morgen, das ist so weit. Denk einmal an heute, Andi. Spürst du, wie das Gras warm ist vom Tag? Und schau, die Himmelsmilch.
Ja, die Milchstraße über uns. Dass ich sie jetzt erst sah. Prächtiger denn je glänzte der Staub von den Rossehufen des alten Sagenkönigs. Welch eine Nacht! Die Grillen zirpten. Im Licht des halben Monds standen hell die weißen Gehöfte. Und wie dunkle Finger ragten die Balken der Ziehbrunnen auf. Kein Windhauch rührte die Blätter der Akazien.
Ich kann gar nicht sagen, wie schön das ist.
Du sollst nichts sagen, Andi. Hast mir schon so viel gesagt.
Noch nicht alles, Piri.
Was denn?
Schad, dass jetzt der Miklosch nicht auf seiner Flöte spielt.
Ich höre sie aber doch.
Ich höre nichts.
Weil du immer nur hörst, was wirklich ist. Du bist ein Buch. Ein gedrucktes, dickes, deutsches Buch.
Ich hab dich so lieb, Piroschka.
Das darf man doch nicht sagen, Andi.
Warum denn nicht? Du.
Tun, Andi. Tun muss man da.
Nun vergaßen wir nicht mehr, uns zu vergessen. Schon bei unserem ersten Kuss hörte auch ich die Musik. Jetzt, nach 26 Jahren, kommt einem die Geschichte etwas sentimental vor. Vielleicht ist sie heute auch nicht mehr möglich. Aber wie sie damals gewesen ist, war sie schön. Unsagbar schön.
Solltest doch gar nichts sagen. Andi.
Einmal musste ich doch alles erzählen. Denn wann und wo ich auch ein Eisenbahnsignal sehe oder höre, denke ich an dich. Immer, wenn ich an dich denke, höre ich dein lieblich tönendes Signal und die Hirtenflöte in der Nacht. Und ich denke oft an dich, Piroschka.
Sie hörten die Funknovelle »Ich denke oft an Piroschka« von Hugo Hartung mit Axel von Ambesser, Erzähler, Otto Arnett, ich, Klaus W. Krause, Vater, Otto Storr, Ratz, Joanna Maria Gorwin, Piroschka, Anton Reimer, Dr. Matiasic. Komposition: Rolf Alexander Wilhelm. Regie: Kurt Wilhelm. Bayerischer Rundfunk 1951.